Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich mal wieder hier bei euch zu sein. Und die Freude ist deshalb so echt, weil wir halt schon so eine lange Verbundenheit haben, nicht? Und schon vieles miteinander auch so erlebt haben und das immer wieder noch mitverfolgen darf. Und dann ist es einfach schön, mal wieder zu kommen, Gesichter zu sehen, einander zu begegnen. Und also vielen herzlichen Dank, dass ihr mir das auch möglich macht, ein-, zweimal im Jahr hier bei euch sein zu dürfen. Ich möchte zu Beginn mit uns beten und dann steigen wir mal ein in dieses spannende Thema. Ja, lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, wir haben eben gesungen, dass du der Weg bist, nicht ein Weg, sondern der Weg zum Vaterherzen. Du bist die Wahrheit, Herr, und vor allen Dingen auch das Leben. Und dass wir mit dir leben dürfen, Herr, dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken. Du hast uns den Glauben an dich ermöglicht und geschenkt und erhalten bis zum heutigen Tag durch Höhen und Tiefen. Und du bist es, Herr, der uns durchträgt durch dieses Leben bis hinein in die Ewigkeit bei dir. Und auf dem Weg dorthin hast du uns die Gemeinschaft gegeben, die Gemeinde. Du hast uns dein Wort gegeben. Und wenn wir jetzt als Gemeinschaft der Glaubenden dein Wort betrachten heute Morgen, dann möchte ich dich einfach bitten, dass du zum Reden kommst, Herr, durch deinen guten Geist, durch dein Wort in unser Leben, in unsere Herzen hinein, in unsere Gemeinde hinein. Und da bitte ich dich, segne du Reden und Hören gleichermaßen. Amen. Ja, Lust auf Zukunft. Die Werbung ist das eine und was sie verspricht, das andere ist die Realität, in der wir leben. Lust auf Zukunft, ganz ehrlich gesagt, hör mir bitte damit auf. Hör mir damit auf, schau doch in unsere Welt hinein, das Leben auf dieser Erde, gerade in der jetzigen Zeit, eine Krise jagt die andere. Wir reden von der Klimakrise, ist noch nicht ausgestanden und schon kommt die Corona-Krise seit 2 Jahren, ist auch noch nicht ganz ausgestanden. Jetzt haben wir die Ukraine-Krise, ist auch noch nicht ausgestanden. Was wird denn eigentlich als nächstes kommen? Wird sich gleich wieder eine größere Krise draufsetzen? Lust auf Zukunft? Nein. Ach so, ich dachte, du fragst mich persönlich, wie es mir geht, ganz persönlich, ob ich Lust auf Zukunft habe. Ach, du hast Interesse an meiner Person. Ich danke dir, aber wenn ich so ehrlich bin und drüber nachdenke, Lust auf Zukunft, weißt du, ich bin mittlerweile gesundheitlich angeschlagen. Wenn ich ehrlich bin, in meiner Ehe kriselt es auch ein klein wenig und finanziell kommen wir gerade so über die Runden durch die Corona-Geschichte und glaubensmäßig, also wenn ich ganz ehrlich sein darf, irgendwie ist die Luft da auch ein bisschen raus. Lust auf Zukunft? Ich hätte es gerne, aber ich weiß nicht so recht, wie. Naja, zum Glück kriselt es nicht groß oder nicht mehr groß in unserer Gemeinde. Da sind wir durch, die Zeiten sind vorbei. Wobei, na, aber Gott sei Dank, hier, ihr habt einen neuen Pastor berufen. Ihr wartet auf ihn und seid hoffentlich durch die neue Pastorenberufung und die Gemeinden, die euch damit unterstützen, dass ihr gewisse Lust auf Zukunft habt, die Gott euch schenken möchte. Lust auf Zukunft irgendwie schon, aber ich empfinde es auch so generell in der heutigen Zeit, auch wenn ich in mein Leben hineinschaue, irgendwie ja, aber doch verhalten, eher abwarten, mal immer warten, mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber irgendwie auch gespannt zu sein, erwartungsvoll. Was kann das Leben noch bieten? Und was kann auch mein Leben mit Gott und was kann Gott noch mit unserer Gemeinde anfangen? Was kann er da noch bieten? Was können wir da noch erreichen und Segensreiches erleben? Also Lust auf Zukunft. Ich hoffe, dass es euch nicht so geht wie dem Schriftsteller Eugen Roth. Schaut mal, wie er das ausgedrückt hat. Ich möchte dieses Zitat gerne lesen. Er sagte, ein Mensch erblickt das Licht der Welt. Doch oft hat sich herausgestellt, nach manch trüb verbrachtem Jahr, dass dies der einzige Lichtblick war. Ein schönes kleines Gedicht, aber voller Depression und negativ nicht. Ja, wenn das der einzige Lichtblick war, geboren zu werden auf dieser Welt. Wobei, bei Licht der Welt denken wir noch an jemand anderen, nicht? Und das ist der wichtigste Lichtblick. Und wenn den jemand erkannt hat, den wichtigsten Lichtblick, nämlich Jesus, das Licht der Welt, dann ist er schon viel gewonnen für Zeit und Ewigkeit. Aber ich hoffe, dass ihr nicht so negativ gestimmt seid, wie Eugen Roth es hier zum Ausdruck bringt. Obwohl, ohne berechtigte Hoffnung, ihr Lieben, für die Zukunft, wenn ich keine berechtigte Hoffnung für die Zukunft habe, dann habe ich auch keine Lust auf die Zukunft. Weil dann fehlt was ganz Entscheidendes, nämlich das, was mir Sinn gibt, sich mit der Zukunft zu beschäftigen und sich darauf einzulassen. Und deshalb brauchen wir etwas, und das soll die nächste Folie gleich verraten, wenn wir in dieses Thema einsteigen. Wir brauchen eine Zukunft, die für dich, die für mich, die für uns erstrebenswert ist. Also eine Zukunft, wo wir sagen, da lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen, weil sie Kräfte freisetzt und deshalb streben wir gerne danach. Dann ist sie erstrebenswert. Oder ihr könnt auch sagen, sie sollte lohnenswert sein. Nicht? Da muss ein Lohn, ein Mehrwert drinstecken, damit es für uns sich lohnt, sich mit dieser Zukunft zu beschäftigen und sich darauf einzulassen. Wir brauchen also eine Zukunft, die erstrebenswert und die lohnenswert ist. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine kleine Geschichte, ein kleines Dorf. Die Tage dieses kleinen Dorfes scheinen gezählt. Warum? Weil man beschlossen hat, auf höherer Ebene einen Stausee anzulegen. Und wenn die Staumauer gebaut ist, dann wird dieses kleine Dorf überflutet sein. Aber noch ist es nicht so weit. Aber dieses idyllische Dorf wird einmal in einem Stausee verschwinden. Und ein Tourist, der um diese Situation dieses kleinen Dorfes noch gar nicht wusste, der kam in dieses kleine, idyllische, malerische Städtchen und er ging so durch dieses Städtchen hindurch, hat sich das alles so angeschaut und dann fasste er Mut und fragte einen älteren Dorfbewohner, der er vor dem Haus getroffen hat, und sagte, gestatten Sie eine Frage. Wenn ich mich hier bei Ihnen so umschaue, warum sind in diesem schönen Ort eure Gärten so verwildert? Warum sind die Zäune mittlerweile eingerissen? Warum bröckeln bei euch so manche Hausfassade? Und wenn ich auf die Dächer schaue, sehe ich das eine oder andere mittlerweile auch schon undicht. Warum? Und das sagt dieser ältere Dorfbewohner ganz einfach. Wissen Sie, wo keine Hoffnung für die Zukunft ist, da ist auch keine Kraft für die Gegenwart. Und ich glaube, das bringt es genau auf den Punkt. Wo wir keine Hoffnung für die Zukunft haben, haben wir auch keine Kraft in der Gegenwart oder für die Gegenwart. Wir brauchen also eine Zukunft, die für uns erstrebenswert ist, die für uns lohnenswert ist, damit sie Kraft freisetzt für die Gegenwart, um in der Gegenwart leben zu können, auf die Zukunft hin, die für uns erstrebenswert oder lohnenswert ist. Ich möchte es gleich auf den Punkt bringen, Reinhard hat es auch schon angedeutet, und das wissen wir auch von unserem Christsein her, ich möchte es euch mit dem Bild zeigen, wohl dem, der Gott als Fenster der Zukunft hat. Ich möchte mal dieses Bild so gebrauchen. Und der in dieser Perspektive, dass Gott das Fenster unserer Zukunft ist, auch sein Glaubensleben, persönlich oder ein Gemeindeleben, sich gestaltet. Wohl dem, der Gott als Fenster der Zukunft hat. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo steht dieser Satz in der Bibel? Dann muss ich euch gleich enttäuschen, weil ihr werdet suchen, aber ihn nicht finden. Weil es ihn so nicht gibt, auch nicht in den Sprüchen. Oder wo immer man denken könnte, da hat er sich vielleicht versteckt. Nein, diese Aussage findet sich so nicht in der Bibel. Aber ihr Lieben, der Inhalt dieser Aussage, der findet sich Schritt und Tritt immer wieder in der Heiligen Schrift. Und dann wirst du den Inhalt dieser Aussage wirst du finden. Und wenn du mir das nicht glaubst oder wenn ihr mir das nicht glauben könnt, dann möchte ich euch jetzt mit hineinnehmen in eine kleine Reise, dass Gott unsere Zukunft ist. Ein Beispiel, wo ich denke, aus Jeremia 29, Vers 11, das könnte man fast gar als Zusammenfassung all dieser Beispiele, die wir jetzt gleich nur anschauen wollen, können wir als eine Art Zusammenfassung dieser Beispiele nennen, dass Gott die Zukunft ist und Fenster der Zukunft öffnet. Das heißt es im Prophetenbuch Jeremia, Gott spricht, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Es sind Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Hoffnung und Zukunft. Gott ist also das Fenster der Zukunft. Er erschafft auch Fenster der Zukunft. Er öffnet Fenster der Zukunft und uns lädt er ein, diese Fenster der Zukunft zu ergreifen, zu sehen und aus diesem Fenster hinauszugehen in die neue Realität, die Gott vorbereitet und die er möchte, dass wir darin wandeln. Kleines Beispiel. Wie war das doch gleich mit dem Sohn Gottes, als er auf die Erde kam? Der Engel sagte zu den Hirten, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wir kennen diesen Vers. Aber überlegt mal, auf dem Hintergrund dessen, dass Gott ein Fenster öffnet, können wir sagen, dass Gott an Weihnachten in seinem Sohn Jesus Christus ein Fenster der Zukunft öffnet für die ganze Menschheit. Der Sohn Jesus Christus kommt auf die Erde, um unser Heil zu ermöglichen. Ich weiß wohl, ihr liebe Menschheit, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanke des Friedens, nicht des Leids, dass ich euch gebe Hoffnung und Zukunft. Wie war das doch gleich nochmal? Greifen wir mal einen heraus, den Zachäus. Zachäus, steigt eilend herunter, sagt Jesus zu ihm, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Was macht Zachäus? Er steigt eilend herunter, nimmt Jesus, so heißt es, mit Freuden auf. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, zu retten, was verloren ist. Und auch hier, Jesus öffnet in einem ganz persönlichen Leben, in dem Leben des Zachäus, ein Fenster der Zukunft. Lieber Zachäus, ich weiß schon, was für Gedanken ich über dich habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gedanken der Hoffnung und der Zukunft. Und jetzt könnten wir im Grunde die ganze Bibel so durchgehen, im Alten Testament. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe, lieber Abraham, lieber Mose, lieber David. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über dich habe, lieber Paulus, lieber Petrus, lieber Thomas, lieber Nikodemus, lieber Johannes. Merkt ihr, dieses Bibelwort zieht sich wie ein roter Faden durch die Begegnungen des Sohnes Gottes oder Gottes mit uns Menschen. Und wenn wir die großen Heilstatsachen oder Heilsereignisse Jesu noch ganz kurz uns vor Augen führen, nicht? Er ist am Kreuz gestorben. Für wen? Für uns ist er gestorben. Ein Fenster der Zukunft tut sich auf. Jesus Christus ist auferstanden, Paulus sagt, als Erster. Das heißt, wenn als Erster leibhaftig auferstanden ist, werden viele andere folgen und das sind wir, die Kinder Gottes. Wir werden nicht im Tod bleiben, sondern wir werden auferstehen, einen neuen Leib bekommen und in der Herrlichkeitswelt Gottes leben. Gott öffnet mit der Auferstehung Jesus ein Fenster der Zukunft. Jesus Christus ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes. Ich gehe dorthin, um euch eine Stätte zu bereiten, weil ich möchte, dass ihr auch da seid, wo ich bin. Gott öffnet ein Fenster der Zukunft. Und Jesus Christus kommt wieder für uns Kinder Gottes als der Retter, schreibt Paulus in Philipper 3. Auch hier, Gott öffnet in Jesus ein Fenster der Zukunft. Also das heißt, die großen Heilsgeschichten Gottes mit uns Menschen durch Jesus und auch die persönlichen Begegnungen, die wir in der Bibel finden zwischen Gott und den Menschen, laufen immer wieder darauf hinaus, dass Gott ein Fenster der Zukunft öffnet. Und dass er im Grunde sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe. Und jetzt setzt bitte einfach mal deinen Namen ein. Setzt eure Gemeinde ein. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens. Nicht des Leides, sondern der Hoffnung und der Zukunft. Hast du persönlich auch schon erlebt, dass Gott ein Fenster der Zukunft für dich eröffnet hat, aus schwierigen Zeiten, aus Krisen heraus? Habt ihr das nicht als Gemeinde auch erlebt, dass Gott euch herausgeholfen hat, Schritt für Schritt aus schwierigen Situationen und Fenster der Zukunft öffnet? Das ist das, was Gott tun will. Das ist das, was Gott tut und mit dem dürfen wir leben. Wisst ihr, ich hatte vor wenigen Wochen 40-jähriges Abi-Treffen. Wir treffen uns immer als die 10a, weil bis dahin war damals der Klassenverband und ab der Oberstufe waren nur noch Kursteilnehmer. Und wir sagen einfach, also wir sind die 10a und wir sind gemeinsam miteinander, haben wir die Schulzeit verbracht. Und nach 40 Jahren, wenn man sich da mal so wieder sieht, dann merkt man, dass man in die Jahre gekommen ist. Also nicht nur die anderen, sondern man merkt es an sich selber auch, nicht? Aber man hat sich größtenteils gleich wiedererkannt oder spätestens, wenn der Name fällt, dann weiß man, ach ja, das war der und der. Und ich kam ins Gespräch mit einem Klassenkameraden, er ist auch Christ, gehört zu einer Gemeinde, arbeitet dort mit und er hat mir sein Leid geklagt. Er hat gesagt, so sinngemäß Hans-Peter, diese Corona-Zeit hat uns als Gemeinde sehr zugesetzt. Wir hatten so viel damit zu kämpfen, so kräftezehrende, unnötige Diskussionen. Es gab so verschwörungstheoretische Tendenzen in unserer Gemeinde. Menschen sind weggeblieben und die Realität jetzt ist, sonntags kommen wenige. Und wir haben nicht so eine gute Gemeinschaft zurzeit. Da müssen wir dran arbeiten. Und dann sagt er mir diesen Satz, ich habe Sorge um die Zukunft unserer Gemeinde. Ich habe Sorge um die Zukunft unserer Gemeinde. Das hört sich so ähnlich an wie von dem Dorf, von dem ich vorher erzählt habe, nicht? Wenn ich keine berechtigte Hoffnung habe oder Zukunft habe, dann fehlt mir die Kraft für die Gegenwart. Wir brauchen Gott, der uns Zukunftsfenster öffnet, damit wir Kraft haben, für die Gegenwart in ihr zu leben. Kommen wir mal zurück zu unserem Bibelvers Jeremia 29, Vers 11. Was war die Situation dort? Wer die Bibel gut kennt, der kennt, weiß um die Hintergründe. Wir schreiben das Jahr 597 vor Christus. Der babylonische Herrscher Nebukadnezar hat Jerusalem erobert. Die Stadt wird geplündert und zerstört. Die Gefangenen nach Babylon verschleppt. Leid, Gewalt, Not und Tod sind an der Tagesordnung. Und jetzt sitzt die alttestamentliche Gemeinde in Babylon. Und vielleicht erinnern sich die Älteren noch an diesen Welthit aus den 70er Jahren von Bonnie M. Rivers of Babylon. Sitting by the Rivers of Babylon. Und wisst ihr eigentlich, dass in diesem Disco-Hit der Psalm 137 vertont wird? Hochinteressant, oder? Ich lese es uns vor. Im Psalm 137 heißt es, wir saßen an den Flüssen Babylons. So fängt ja auch dieses Disco-Lied an, ne? By the Rivers of Babylon. Und wir weinten, heißt es im Psalm 137, wenn wir an Zion dachten, wenn wir an Jerusalem dachten, wenn wir an den Tempel dachten, wenn wir an unser Land dachten. Unsere Lauten hängten wir an die Zweige der Pappeln. Schönes Bild, oder? Die Musikinstrumente hängen wir an die Pappeln, in die Bäume hinein. Wir hatten aufgehört, auf ihnen zu spielen. Wie hätten wir doch gerne in diesen fremden Ländern Lieder singen können, die dem Herrn geweiht sind, aber wir hatten nicht die Kraft dazu. O Jerusalem, wenn ich dich jemals vergesse, dann soll meine rechte Hand gelähmt werden. Die Zunge soll mir am Gaumen bleiben, wenn ich nicht mehr an dich, Jerusalem, denke. Denn wenn du, mein geliebtes Jerusalem, nicht mehr die größte Freude für mich bist. Da sitzt das alttestamentliche Volk an den Flüssen, an dem Ufer von Babylon und sehnt sich zurück nach der alten Heimat, nach Jerusalem, dort, wo der Tempel Gottes ist, wo die Gegenwart Gottes zugesagt ist, dort, wo sie die herrlichen Lieder komponiert haben, wo es leicht war, Gott zu dienen und ihm zu singen und mit ihm zu leben. Aber sind ja nicht alle bei the Rivers of Babylon gewesen. Ein kleiner Teil war ja noch in der alten Heimat. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass sie ihr Schicksal ein Stück weit ja selbst verschuldet hatten. Gott hat sie oft gewarnt, durch seine Propheten nicht. Aber sie wollten nicht hören, sie wollten nicht das ausräumen, was Gott für ihr Leben nicht für gut geheißen hat. Und die Folge war Strafgericht, 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. By the Rivers of Babylon. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn seine Barmherzigkeit letztlich nicht größer wird als das, wo er sein Volk auch mal strafen und züchtigen und erziehen muss. Und an diesem Punkt sind wir jetzt, wo die Barmherzigkeit Gottes wieder durchschlägt, seine Gnade und seine Liebe und wo er ein Fenster der Zukunft öffnet, durch den Propheten Jeremia, der einen Brief schreibt und ihn sendet. Ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal einen Brief geschrieben habt und hier mit Briefmarke so weggeschickt habe. Ich habe es gerade jetzt die Tage mal gemacht, weil ich so ein Kontaktformular bei einer Firma einfach nicht gecheckt habe, wie das auszufüllen geht. Und dann besinnt man sich, wenn das online nicht klappt, dann mache ich es halt so, ich drucke das aus, fülle es per Hand aus und in Briefumschlag und sende es dann mal da ab. Mit mittlerweile, glaube ich, 1 Euro kostet ein Brief mittlerweile schon. War ich auch überrascht, wenn man einfach nicht mehr so Briefe sendet und schreibt. Ich habe überlegt, wie hätte Jeremia das heute gemacht, der Prophet Gottes. Das heißt, er schreibt hier, man hat eine Schriftrolle wahrscheinlich, wird gesendet. Aber wie hätte Jeremia das heute gemacht, in unserer Zeit? Hätte er eine E-Mail geschrieben über den Verteiler, Jerusalem 597, um an das Jahr der Gefangenschaft zu erinnern? Hätte er vielleicht eine WhatsApp-Sprachnachricht gemacht an die Gruppe Babylon? Hätte er Videotelefonie gemacht, mit Aufzeichnung, so wie der Rainer jetzt heute hier den Gottesdienst aufzeichnet mit seinem Handy? Spannende Fragen, nicht? Aber auf jeden Fall, Jeremia war es wichtig, eine Botschaft von Gott zu überbringen. Einen Brief, der ein Fenster Gottes für diese Menschen öffnet. Und den wollen wir jetzt mal miteinander lesen. Ihr könnt ihn hier vorne gerne mitlesen. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylonien hat wegführen lassen: Baut euch Häuser, richtet euch darin ein, Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet, zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Und seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt: Lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Verlasst euch nicht auf diese Träumer, die das für euch träumen, was ihr euch wünscht. Sie behaupten, in meinem Auftrag zu reden, aber sie lügen euch an. Ich habe sie nicht gesandt. Ich sage euch, die Zeit des babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Also mitten in eine schwierige Situation hinein, die das alttestamentliche Volk sogar selbst verschuldet hat und hautnah spürt, schickt Gott durch den Propheten Jeremia einen Brief und öffnet nach der Bestandsaufnahme und erklärenden Worten ein Fenster der Zukunft. So wie Gott es, wie wir vorher gesehen haben, schon seit Menschengedenken immer wieder macht. Mit seinem Volk, mit einzelnen Menschen, durch das, was Jesus tut, er öffnet Fenster der Zukunft. Und jetzt möchte ich uns mit hineinnehmen, wie lässt sich denn dieses Fenster der Zukunft konkret beschreiben? Und welche Hoffnung liegt darin für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde? Am besten wäre es wohl so, wenn wir es gezielt so beschreiben würden. Erstens, Gott gibt uns eine Zusage, die uns Hoffnung macht. Und zweitens, Gott schenkt eine Aufforderung, die uns in die Aktion bringen soll, damit die Zukunft gelingen kann. Also eine Zusage Gottes, er verspricht seine Gegenwart, und das andere eine Aufforderung Gottes, dass wir ganz praktisch daran arbeiten, dass diese Zukunft, die Gott eröffnet, Realität werden kann. Fangen wir mit dem ersten an. Gottes Fenster der Zukunft ist eine Zusage Gottes an uns. Und zwar mit der Aussage, ich bin dir stets nahe. Da muss es vielleicht ein klein wenig erklären, weil es nicht so deutlich aus dem Text hervorgeht. Aber das haben sie ja genau bezweifelt, wenn wir nochmal auch schauen in den Psalm 137 hinein. Das hat das alttestamentliche Volk genau bezweifelt, dass Gott nahe ist bei ihnen. Ja, sie wussten, Gott ist nahe bei ihnen in Jerusalem, da wo der Tempel ist, wo die goldene Stadt ist, Jerusalem. Dort in diesem Land, das Gott ihnen verheißen hat und zugesichert hat, da ist Gott ihnen nahe. Aber jetzt sind wir in Babylon. Und dort gefangen, fern unserer Heimat, fern unserer Lieder. Wir haben unsere Zittern in die Pappeln gehängt, weil wir hoffnungslos sind, weil wir empfinden, Gott ist nicht mehr nahe bei uns. Und im Grunde sagt Gott jetzt hierzu, in diese Zeitphase hinein, egal wie deine Lage sein möge, egal wie selbstverschuldet sie ist, und das hat das alttestamentliche Volk gewusst, da haben wir es größtenteils selbst verschuldet, in Babylon zu sein. Aber egal, wie deine Lage selbst verschuldet sein mag, egal, wie du daran möglicherweise beteiligt bist oder äußere Umstände dich hineingebracht haben, Gott öffnet das Fenster der Zukunft für dich ganz neu. Ich bin bei dir. Ich bin dir nahe. Du bist nicht allein. Und ich glaube, diese Botschaft leuchtet hell auf, wenn jemand in einer Situation ist, wo er nicht mehr weiter weiß. Wo er sich alleingelassen fühlt, vielleicht sogar im Stich gelassen fühlt von Menschen, von vertrauten, lieben Menschen. Wenn er fern von dem ist, wo es früher so schön und so gut war im Lande der Lebendigen. Da kommt diese Botschaft hinein. Ich verlasse dich nicht. Ich bleibe stets bei dir. Egal wie selbstverschuldet deine Lage ist, egal wie die äußeren Umstände sein mögen. Und wisst ihr, ich war noch nicht so weit bei dem Klassentreffen, dass ich das hätte meinem Schulkameraden sagen können. Und das gilt es auch immer einer Gemeinde zuzurufen. Wisst ihr, wir haben als Gemeinde in Heidelberg ja auch eine schwere Zeit durchgemacht und sind jetzt so, ich würde sagen, auf dem Berg. Wir haben einen Zukunftsprozess gestartet. Wir machen jetzt nächsten Sonntag ein Fest, wo wir das feiern wollen, das, was wir erkannt haben, wo Gott uns die nächsten Jahre hinführen möchte. Aber wir haben auch Geschwister in der Gemeinde, die der alten Gemeinde nachtrauen, wie sie vor der Krise war. Wisst ihr? Und ihr Lieben, der zweite Tempel, das sah auch nicht mehr so herrlich aus wie der erste Tempel. Er hat sich verändert. Gemeinde verändert sich. Menschen verändern sich. Aber Gott bleibt der gleiche. Und deshalb lasst uns auf Gott schauen und nicht auf die glorreiche Vergangenheit. Sondern lasst uns auf Gott schauen und auf die Zukunft, die er bereitet. In neuen Anfängen, mit neuen Chancen. In deinem persönlichen Leben, aber auch im Gemeindeleben. Ich denke, das ist eine sehr ermutigende Botschaft. Ich bin bei dir. Und dann das Zweite, das hier vorne noch auch mit dem Bild. Lasst uns das zu Herzen nehmen, was Gott mit dem Fenster der Zukunft aussagt, in die altbabylonische Gemeinde hinein. Es ist die Aufforderung Gottes, richtet euch auf Gottes Zukunft aus. Und ich habe es mal so zusammengefasst, indem jeder von euch diese 4 Bs beherzigt. Wenn wir ganz kurz drauf schauen. Also jetzt sind wir gefragt, nicht? Die Zukunft, die Gott bereithält zu ergreifen, hat ganz viel damit zu tun, ob wir bereit sind, uns auf den Weg zu machen. Mit Gott dorthin zu gehen. Und das Erste ist, bleibt beieinander. Das sagt Gott der alttestamentlichen Gemeinde. Lebt miteinander. Baut euch Häuser, richtet euch da ein, legt Gärten an, zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter. Wisst ihr, beieinander bleiben heißt aneinander dranbleiben. Und in Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten haben wir oft die Tendenz, dass wir auseinanderdriften. Nicht nur thematisch und inhaltlich, sondern dann auch, dass wir uns trennen voneinander. Und Gott sagt, das soll nicht passieren, sondern bleibt beieinander, haltet aneinander fest, begegnet einander auf vielfältige, gute Art und Weise. Man könnte auch sagen, genießt das Leben. Richtet euch ein, macht es euch schön. Freut euch an dem Leben, auch wenn es in der Ferne ist. Nicht? Wir haben als Gemeinde in Heidelberg gemerkt, dass wir wieder viel mehr eine beziehungsorientierte und begegnungsorientierte Gemeinde werden müssen. Wir sind ja so eine Einzugsgemeinde von Nord bis Süd und Ost und West. Und wir begegnen uns dann mal sonntags, aber wir müssen es schaffen, dass wir uns stärker begegnen und dass wir unsere Beziehungen stärken. Und das ist unsere neue Ausrichtung. Waren wir früher eine Veranstaltungsgemeinde mit Hochglanzcharakter, ich sage es mal etwas überspitzt, sehen wir uns jetzt so, dass wir eine beziehungsstarke und eine begegnungsstarke Gemeinde werden möchten. Das ist unsere Herausforderung. Das ist das neue Zukunftsfenster, das Gott für uns in Heidelberg bereitet. Überlegt euch, wie es für euch war. Ihr habt auch eine Krise gehabt. Ihr habt eine segensreiche Zeit gehabt. Jetzt kommt die Krise, jetzt führt Gott euch mit gewissen Zukunftsfenstern heraus aus dieser Krise. Er möchte euch Lust machen auf die Zukunft, die Gott für euch bereithält. Aber sie wird anders sein als die glorreiche Zeit vorher. Wie könnte dieses Fenster für euch aussehen? Bleibt beieinander, ist der erste Gedanke. Und dann, warum beieinander bleiben? Weil Gott euch gebrauchen will. Das zweite Weg, Bote sein oder Botschafter sein. Seid um das Wohl der Städte besorgen, die ich euch verwandt habe. Wörtlich müsste es heißen, sucht den Shalom. Sucht den Shalom der Stadt oder der Städte. Martin Luther hat gesagt, suche der Stadt Bestes. So kennen wir es eigentlich geläufig. Wir wissen, dass dieser Shalom, dieser glänzende und schillernde Begriff aus dem Alten Testament, dass der personhafte Züge trägt, wenn wir ans Neue Testament denken. Der Shalom Gottes vom Neuen Testament ist Jesus Christus. Also bringt den Menschen Jesus Christus. Seid eine begegnungsstarke, eine beziehungsstarke Gemeinde, indem ihr in eurem Ort den Menschen Jesus bringt. Das gehört zur Zukunft Gottes für eine Gemeinde. Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt und bitten im Namen Gottes, lasst euch mit Gott versöhnen. Das bitten wir im Auftrag Jesu. Richtet euch in dieser Weise auf Gottes Zukunft ein. Und jetzt das dritte Beter sein. Seid um das Wohl der Städte besorgt, die ich euch verbannt habe, und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es euch auch gut. 600 Jahre später 600 Jahre später schreibt Paulus seinem Mitarbeiter, seinem jungen Mitarbeiter, den er fördert und für den er ein Coach ist, genau das Gleiche, nur mit anderen Worten. 1. Timotheus 2, Vers 1. Am wichtigsten ist, schreibt Paulus dem Timotheus im Stammbuch, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, betet besonders für alle, die in Regierung und Stadt Verantwortung tragen. Warum? Damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Paulus wiederholt genau das, nur in anderen Worten, was unter dem Propheten Jeremia 600 Jahre der alttestamentlichen Gemeinde kam. Lasst uns Beter sein für den Ort, wo Gott uns hingestellt hat, für die Menschen, die hier Verantwortung tragen, damit es uns und dem Ort, in dem wir sind, gut geht. Das Handwerk eines Christen, sagt Martin Luther, ist das Gebet. Ich merke selbst und in meinem Leben, aber auch in der Gemeinde leben, dieses Handwerk müssen wir verstärken. Und da ist noch Luft nach oben an dieser Stelle. Werdet Beter und das letzte B bleibt beim Wort Gottes. Zweimal heißt es bleiben, nicht? Bleibt beieinander und bleibt beim Wort Gottes. Beides ist wichtig. Schaut mal, was hier nochmal der Prophet Jeremia sagt. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, warne euch, lasst euch nicht von Propheten und Wahrsagern in die Irre führen, die mit euch in Babylonien leben. Es gibt so viele selbsternannte Meinungsmacher auch in unserer Zeit und die sind auch in den letzten 2 Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und ich frage mich immer, woher nehmen die ihre Deutungshoheit? Und nicht nur den Anspruch, die Deutungshoheit zu haben, sondern auch die Deutungssicherheit. Woher nehmen sie die Sicherheit, dass so wie sie das sagen, in dieser Krise, dass es genau so ist? Ich staune da immer wieder, weil ich mir damit ganz persönlich immer wieder schwer tue. Ich möchte auch in die Bibel hineinschauen und möchte auch Dinge erkennen. Aber darf ich mir anmaßen, dass ich die Deutungshoheit habe über andere und dass ich auch die Deutungssicherheit habe und sage, so wird es genau sein? Ich finde, dass dieses Bibelwort hier sehr, sehr aktuell ist an dieser Stelle. Und es ist schwer durch den Dschungel der Worte in der heutigen Zeit und der Meinungen wirklich einen klaren Kopf zu bekommen. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir uns zurückbesinnen auf das, was Gott schon gesagt hat. Wenn wir uns zurückbesinnen auf das, was Gott in seinem Wort uns wirklich mitteilen möchte. Und haltet das fest und bewahrt das, was Gott euch von seinem Wort her hat wichtig werden lassen. Warum? Weil auf das Wort Gottes ist Verlass. Also bleibt beieinander und bleibt beim Wort Gottes. Seid Beter und Botschafter. Das ist das, was Gott möchte, dass sein Volk das umsetzt, um das Fenster der Zukunft dann zu erleben. Und jetzt möchte ich meine Eingangsfrage einfach wiederholen. Wie geht's euch? Lust auf Zukunft? Wenn ihr das jetzt gehört habt aus dem Wort Gottes. Gott hat damals ein Fenster der Zukunft unter Jeremia geöffnet. Gott öffnet unseren Gemeinden ein Fenster der Zukunft. Und er möchte es auch ganz persönlich bei dir und bei mir machen. Und vielleicht kann es sein, dass du heute Morgen hergekommen bist und sagst, ich kenne nicht nur dieses alte Lied bei The Rivers of Babylon, sondern genauso geht es mir auch. Ich habe auch schon lange meine Hoffnung, meine Musikinstrumente im Bild gesprochen, an den Nagel gehängt oder in die Bäume gehängt. Vielleicht sagst du dir, bei mir steht das Wasser bei The Rivers of Babylon bis zum Hals. Vielleicht sind auch viele Fälle davon geschwommen durch Corona, auf die du gesetzt hast und dir Sicherheit gegeben. Und vielleicht merkst du auch, ich müsste mich eigentlich mehr mit dem Gedanken beschäftigen, welches Zukunftsfenster hat Gott für mein Leben und für uns als Gemeinde. Dann möchte ich dir das ganz neu sagen, dass Gott sagt, du, ich kenne deine Lage und ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gebe Hoffnung und Zukunft. Und jetzt möchte ich schließen, wie dieser Brief weitergeht nach unserem Bibelwort des heutigen Tages. Schaut mal mit mir da drauf. Gott sagt, wenn ihr zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, dann will ich euch erhören. Und wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Und wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Und dann kommt ein wunderschöner Satz in dieser neuen Übersetzung. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Und der nächste Vers, der jetzt kommt, der zeigt ganz genau, wie Gott dieses Zukunftsfenster inhaltlich füllt für die alttestamentliche Gemeinde. Aus allen Ländern und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Könnt ihr euch vorstellen, wie die alttestamentliche Gemeinde vielleicht erstmal innerlich gejubelt hat? Wir werden wieder zurückkehren in unsere Heimat. Wir werden Jerusalem wieder sehen. Wir werden den Tempel wieder aufbauen. Wir werden unsere Zithern wieder aus den Bäumen holen und Lieder komponieren. Unsere Zunge wird nicht mehr am Gaumen kleben, sondern wir werden wieder frohlocken und Gott loben und preisen. Das ist unsere Zukunft, dieses Zukunftsfenster. Und weil Gott uns dieses Zukunftsfenster ganz konkret eröffnet, wollen wir dranbleiben mit den vier Bs, beieinander bleiben, Boten sein, da wo Gott uns hingestellt hat, Beter sein und eng am Wort Gottes bleiben. Wie könnte das Zukunftsfenster für dich persönlich aussehen? Wenn du es nicht weißt, dann bitte Gott einfach darum. Gott sagt, wenn ihr zu mir ruft, wenn ihr zu mir kommt, ich werde mich von euch finden lassen. Dann habt diese Sehnsucht und sagt, Herr, ich bin in der und der Situation. Bitte zeige mir mein persönliches Zukunftsfenster, das du für mich bereit hast. Und meint ihr nicht, dass Gott es euch schenken wird, wenn er durch alle Menschengedenken hindurch, wenn er durch die großen Heilstatsachen Jesu Christi das immer wieder getan hat, ein Fenster der Zukunft zu öffnen. Ich möchte uns mit hinein in eine Zeit der Stille, wo wir einfach mit Gott sprechen und dann wollen wir noch ein schönes Lied miteinander singen. Gott zeigt mir den Weg. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, hab ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir es mit dir als einem Gott zu tun haben, der nicht nur Zukunft ist, sondern der auch Zukunft vorbereitet, der Zukunftsfenster öffnet für das persönliche Leben, fürs Gemeindeleben, ja für die ganze Menschheit und einmal für diese ganze Erde, in der du einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffst. Du bist die Zukunft, Herr. Und ich danke, dass wir mit dir, dem lebendigen Gott, der Gott der Zukunft ist, leben dürfen. Und ich möchte dich für meine Geschwister bitten, Herr, da wo sie es persönlich brauchen, ein Fenster der Zukunft, das du für sie öffnest. Dass du es ihnen zeigst, wenn sie sich nach dir ausstrecken, Herr. Dass du es ihnen deutlich machst, sodass sie Kraft bekommen, in der Gegenwart zu leben. Denn Herr, ohne Hoffnung oder berechtigte Hoffnung auf die Zukunft fehlt uns die Kraft für die Gegenwart. Und ich möchte dich auch bitten, dass du das Zukunftsfenster, das du für die Gemeinde hier in Speyer eröffnet hast mit dem neuen Pastor und mit dem, dass man zusammengeblieben ist und sich neu stärkt und wieder einen Auftrag für den Ort wahrnehmen will, dass du als Gott der Zukunft sie auch segnest weiterhin und Zukunftsfenster öffnest und es ihnen zeigst. So befehlen wir uns dir an, unserem treuen Hirten und Heiland und großen Herrn, unserem Gott, der Zukunft ist und Zukunft ermöglicht. Amen.